SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Einkaufen per Mausklick. Der Schweizer Onlinehandel macht dank Corona heute bereits so viel Umsatz, wie man es erst in 3 Jahren erwartet hätte. Joe Biden liegt in den aktuellen Umfragen deutlich vor Donald Trump. Muss der amtierende US-Präsident um seine Wiederwahl zittern, fragen wir unsere Korrespondentin. Corona lähmt die Demokratie. Was heißt das für die Politik? Altbundesrat Kaspar Villiger hat seine Gedanken dazu in einem Buch festgehalten. Wir reden mit ihm darüber im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Mittag ist Daniel Hofer. Die Esswaren ins Haus geliefert, die neuen Turnschuhe ebenso. Die Corona-Krise hat dem Onlinehandel in der Schweiz einen regelrechten Schub verliehen. Heute wird auf Online-Plattformen so viel Umsatz gemacht, wie Experten erst etwa in 3 Jahren erwartet hätten. Trotzdem stehen die Schweizer Online-Anbieter vor großen Herausforderungen, denn die ausländische Konkurrenz verfügt über einen wichtigen Vorteil. Lucia Theiler.
Teigwaren, Kichererbsen, aber auch Fleisch, Obst und Gemüse. Der Online-Lebensmittelhändler Farmi wurde Mitte März zu Beginn des Lockdowns förmlich überrannt von Bestellungen.
Wir waren natürlich nicht parat, keiner hat damit gerechnet,
sagt Roman Hartmann, Mitbegründer von Farmi.
Wir haben auch nicht die komplette Nachfrage abdecken können, die Nachfrage war viel größer.
Erst nach und nach habe der Onlinehändler seine Logistik ausgebaut. Die Umsätze haben sich in den 8 Wochen Lockdown vervierfacht. Und das, obwohl die Kundinnen und Kunden Lebensmittel auch in anderen Läden vor Ort hätten kaufen können. Viele seien aus Vorsicht nicht in die Läden gegangen, vermutet Roman Hartmann. Aber auch jetzt wird vermehrt online eingekauft, nicht nur bei Farmi. Das zeigt der heute veröffentlichte E-Commerce-Report der Fachhochschule Nordwestschweiz. Experten gehen davon aus, dass die Umsätze im Online-Geschäft dieses Jahr bis zu 30% wachsen, auf insgesamt rund 14 Milliarden Franken.
Die Konsumentinnen und Konsumenten, die haben Erfahrung gemacht. Ja, sie haben ihre Kompetenz aufgebaut. Sie wissen jetzt, wie das funktioniert mit dem Bezahlen, mit der Lieferung, wenn sie es vorher noch nicht wussten. Und ja, diese Erfahrung und diese Kompetenz, die bleibt.
Sagt Ralf Wölfli von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Er stellt fest, gefragt waren vor allem Online-Shops aus der Schweiz.
Es war doch ein bisschen eine Ausnahmesituation. Diese Ausnahmesituation hat ein bisschen ein Sicherheitsbedürfnis ausgelöst. Und wir können beobachten, dass in dieser Zeit eher weniger im Ausland gekauft wurde.
Auch weil die Grenzen zu waren und Waren teilweise nicht oder nur verzögert in die Schweiz importiert werden konnten. Doch die Schweizer Onlinehändler werden diese Vormachtstellung gegenüber den ausländischen Konkurrenten wohl nur im Lebensmittelbereich halten können. Bei den übrigen Produkten, zum Beispiel Kleidern oder Elektronikartikeln, geben große internationale Online-Märkte wie Amazon und Zalando den Ton an, unter anderem, weil sie sich die Zusammenarbeit mit Suchmaschinen leisten können.
Auf der Einstiegsseite von Google, da kommt Google Shopping und da kommen alle möglichen Angebote. Und um bei diesen Angeboten dabei zu sein, auf der Einstiegsseite der Suchergebnisse, müssen die Anbieter bezahlen.
Etwas, was für viele Schweizer Onlinehändler zu teuer ist. Mithalten können da am ehesten in der Schweiz die großen Plattformen, zum Beispiel die Migros-Tochter Galaxus, ein Flaggschiff des Onlinehandels. Kleinere, einzelne Shops hingegen werden sich sputen müssen. Experten raten ihnen deshalb, zusammenzuarbeiten, sei es bei der Entwicklung von Apps, bei technischen Lösungen oder der Logistik. Neue Wege sind also gefragt, gerade jetzt, wo sich die Lage wieder normalisiert.
Lucia Theiler, und jetzt in die Nachrichten. In der Schweiz müssen weitere Personen 10 Tage in Corona-Quarantäne, nachdem sie im Ausgang Kontakt mit angesteckten Personen hatten. Ursula Vogler.
Im Kanton Solothurn ist am Wochenende ein Mann in mehreren Bars und Clubs unterwegs gewesen. Nach dem Wochenende wurde er positiv auf Covid-19 getestet. Die Solothurner Behörden haben seine Kontaktpersonen identifiziert und für 300 Personen eine 10-tägige Quarantäne angeordnet. Der Zürcher Club Flamingo bleibt geschlossen. Der Betreiber bestätigte den Blick, der Club bleibe bis am Montag geschlossen. Vor mehr als einer Woche haben sich dort 5 Besucher mit dem Coronavirus angesteckt. Es gab Kritik, das Schutzkonzept sei mangelhaft umgesetzt worden. Zudem meldet ein weiterer Zürcher Club einen Corona-Fall. Inzwischen sind im Kanton Zürich mehr als 600 Personen in Quarantäne. Und im Kanton Uri beginnen die Sommerferien für einen Teil der Schülerinnen und Schüler der Unterstufe wegen Corona bereits heute anstatt am Freitag. Es habe eine Ansteckung im Umfeld eines Schulkindes gegeben, meldet der Kanton. Weiter wird die Basler Herbstmesse abgesagt, wie die Regierung des Kantons Basel-Stadt mitteilte. Die Ansteckungsgefahr sei zu groß, mit bis zu 100.000 Besucherinnen und Besuchern pro Tag. Österreich reagierte auf die hohe Ansteckungszahlen in den südosteuropäischen Staaten. Außenminister Alexander Schallenberg sagte vor den Medien:
In einigen Ländern des Westbalkans hat sich die Situation doch noch verschärft. Und daher muss ich hier und heute ankündigen, dass mit sofortiger Wirkung für alle 6 Staaten des Westbalkans die höchste Reisewarnung gilt.
Schallenberg hat die höchste Reisewarnung für mehrere südosteuropäische Staaten ausgesprochen, wegen steigender Zahlen von Ansteckungen mit dem Coronavirus. Ferienreisen nach Serbien, Kosovo, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien und Montenegro seien unbedingt zu unterlassen, sagte Integrationsministerin Susanne Raab. In Österreich gebe es bereits Corona-Fälle, die auf Reisende vom Westbalkan zurückzuführen seien, teilte das Außenministerium mit. Griechenland hat alle Flughäfen auf den Inseln und in den Ferienregionen des Festlandes für Auslandsflüge geöffnet, wie Regierungssprecher Stelios Betsas dem Nachrichtensender Sky sagte. Am Vormittag seien Charterflugzeuge aus Deutschland auf der Insel Kreta gelandet, erstmals nach Ausbruch der Corona-Pandemie. In Hongkong hat die Polizei nach eigenen Angaben über 30 Personen festgenommen bei Protesten gegen das neue Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit. Als Gründe wurden Verstöße gegen das neue Sicherheitsgesetz und das Versammlungsverbot genannt, sowie Behinderung der Polizei, wie Medien in Hongkong berichteten. Die Polizei setzte demnach Wasserwerfer und Pfefferspray gegen die Demonstrierenden ein. Die erste Festnahme nach dem neuen Gesetz war nach Polizeiangaben ein Mann mit einer Flagge für eine Unabhängigkeit Hongkongs. In Italien hat die Polizei im Hafen von Salerno 14 Tonnen Amphetamine oder 84 Millionen Pillen beschlagnahmt, im Wert von mehr als 1 Milliarde Euro. Eine solche Menge dieser Aufputschmittel ist laut den Behörden weltweit bisher noch nie beschlagnahmt worden. Die Pillen seien von der Terrororganisation IS produziert worden. Es sei bekannt, dass die Terrormiliz ihre Aktivitäten vor allem über den Handel synthetischer Drogen finanziere. Diese würden größtenteils in Syrien hergestellt. Das Wetter. Heute Nachmittag bringen Quellwolken zunächst in den Bergen und im Süden Regengüsse und Gewitter, gegen Abend auch im Flachland. Morgen Vormittag gibt es im Norden stellenweise Regen. Tagsüber gibt es länger sonnige Phasen, besonders über den Bergen und im Süden bringen Quellwolken gebietsweise Regenschauer. Heute bei höchstens 28, morgen im Norden bei maximal 24 Grad, im Süden 29 Grad.
Make America Great Again. Mit diesem Wahlslogan trat Donald Trump vor gut 3 Jahren das Amt des US-Präsidenten an. Die Realität der USA hat wenig bis nichts mit dem Anspruch Trumps zu tun. Das Land leidet massiv unter Corona. Das Virus hat nicht nur die Menschen, sondern auch die Wirtschaft krank gemacht. Über 20 Millionen Menschen sind arbeitslos und die landesweiten Proteste gegen rassistische Polizeigewalt tragen auch nicht dazu bei, dass der Republikaner Trump gelassen zur Wiederwahl im November antreten kann. Im Gegenteil, zurzeit liegt sein demokratischer Herausforderer Joe Biden in Umfragen mit bis zu 14 Prozentpunkten voraus. Isabel Jacobi in Washington, es ist immer so eine Sache mit der Qualität von Umfragen. Kann man diesen zu Trump und Biden trauen?
Nun, das ist umstritten. Das Trump-Lager sagt nein und weist darauf hin, dass vor 4 Jahren der Sieg von Hillary Clinton auch als sicher galt, fälschlicherweise. Aber heute ist nicht vor 4 Jahren. Heute ist der Abstand zwischen Biden und Trump viel deutlicher als damals. Und Trump liegt national, aber gleichzeitig auch in wichtigen, umkämpften Staaten hinten, wie in Michigan, Florida oder Pennsylvania. Er muss sogar an Fronten kämpfen, die er vor 4 Jahren bequem gewann, wie Georgia oder Ohio. Dort gibt seine Kampagne im Moment viel Geld für Werbung aus. Und auch das zeigt, wie sehr Präsident Trump in die Defensive geraten ist.
Die USA leiden massiv unter Corona, dazu die Proteste wegen der Polizeigewalt gegen Schwarze. Trump hat sich bei beiden Themen kontrovers geäußert. Ist damit sein Rückstand in den Umfragen zu erklären?
Ja, die Art und Weise, wie Präsident Trump mit diesen beiden Krisen umgegangen ist, hat ihm geschadet. Rund 60% der Befragten kritisieren sein Krisenmanagement. Seine Beliebtheit ist auf rund 40% gesunken, so tief wie noch nie. Das ist bitter für Präsident Trump. Er hatte Anfang Jahr noch eine gute Aussicht auf eine Wiederwahl. Die Wirtschaft brummte, die Arbeitslosigkeit war historisch tief. Und dann kam die Pandemie, Massenarbeitslosigkeit und Massenproteste. Jeder Präsident hätte da Mühe, in dieser Lage für eine Wiederwahl zu werben. Aber Trumps verwirrliche Politik rund um Corona verschlimmerte seine Ausgangslage noch. Seine Weigerung, Masken zu tragen, sein Massenrally in Tulsa, das haben viele unabhängige Wählerinnen und Wähler nicht gutiert. Auch seine Drohung, die Armee gegen Protestierende zu schicken, das kam nicht gut an.
Trump verliert also in der Wählergunst. Bei wem denn konkret?
Da sind zunächst die Afroamerikaner und die Latinos. Sie sind laut Umfragen Trump noch abgeneigter als zuvor. Hinzu kommen Weiße mit höherer Bildung. Und die Frauen, die sind in Umfragen stark Trump-kritisch. Das sind Gruppen, die Trump schon vor 4 Jahren skeptisch gegenüberstanden. Und dieser negative Effekt hat sich nun verstärkt. Rechnen kann Trump immer noch mit dem Zuspruch einer Gruppe, den Weißen ohne College-Abschluss. Und recht gute Noten erhält er auch weiterhin für die Wirtschaftspolitik. Aber solange die USA in einer tiefen Krise stecken, ist es schwierig für ihn, eine positive Botschaft zur Wirtschaft zu verbreiten.
Wechseln wir zu seinem Herausforderer von Seiten der Demokraten, zu Joe Biden. Biden tritt kaum öffentlich auf. Ist das nur wegen Corona oder hat das auch andere Gründe?
Biden ist gestern gerade aufgetreten an einer Highschool in Wilmington, an seinem Heimatort, und hat Präsident Trump heftig wegen der eskalierenden Covid-19-Krise angegriffen. Aber zugegeben, Bidens Auftritte sind rar. Im Gegensatz zum Präsidenten meidet er Massenanlässe in dieser Corona-Krise. Und erstaunlicherweise kommt ihm das zugute. Je weniger er auftritt, desto beliebter scheint er zu werden. Seine Zurückhaltung ist ein wohlwirkendes Kontrastprogramm gegen den lauten Präsidenten. Bidens Zurückhaltung ist also durchaus auch Programm.
Wie wollen eigentlich die Republikaner das Blatt noch wenden und ihren Kandidaten Trump zum Sieg führen?
Präsident Trump baut ganz auf seine treue Wählerbasis. Deshalb will er auch unbedingt wieder an Massenveranstaltungen auftreten, wie in Tulsa. Das aber zu einer publizistischen Katastrophe geriet, mit den leeren Rängen und den Ansteckungen im Trump-Team. Seine Kampagne setzt auch auf alte Rezepte. Sie stellt Trump als Kandidaten des Wandels dar, obwohl er seit fast 4 Jahren in Washington regiert. Joe Biden hingegen stellen sie als Figur des demokratischen Establishments dar. Die Demokraten hingegen als linksradikal, auch wenn Biden offensichtlich ein gemäßigter Kandidat ist. Das alles wirkt etwas widersprüchlich und verpufft vor der Kulisse einer Pandemie, die in immer mehr Bundesstaaten außer Kontrolle gerät.
Isabel Jacobi, fassen wir das Ganze zusammen. Ist das Rennen jetzt schon gelaufen?
Nein, das kann man so nicht sagen. Es geht noch 4 Monate bis zu den Wahlen und das ist in der US-Politik eine kleine Ewigkeit. Es kann noch viel geschehen und Joe Biden kann auch wieder Boden verlieren, sobald er stärker an die Öffentlichkeit tritt. Viele demokratische Wähler und Wählerinnen sind nämlich nicht dermaßen begeistert von Biden, dem 77-jährigen Ex-Vizepräsidenten. Und das könnte zum Problem werden für ihn, denn die Wahlbeteiligung wird matchentscheidend werden in dieser Wahl. Aber ja, die Pandemie ist ein schwerwiegendes Problem für Donald Trump. Sie lässt sich nicht wegwischen. Und so geht der Präsident als Underdog, also unterlegen, in den Endspurt dieser Wahl. Seine Fans sind aber überzeugt, dass es ihm das unmögliche Kunststück wieder gelingen wird und er die Siegeslinie trotzdem schaffen wird, wie schon 2016. Wir erfahren es im November.
Danke, Isabel Jacobi. Danke nach Washington. Und so geht's bei uns weiter. Die 17-jährige Ariana sucht eine Lehrstelle als Fachfrau Betreuung. In der aktuellen Zeit nicht ganz einfach.
In der Kita ist es noch gegangen. Ich bin, glaube ich, 2-3 Mal geschnuppert. Ich hatte noch Glück, kann man sagen, weil es ist schwierig, im Lockdown etwas zu finden.
Unsere Reportage aus einer Zürcher Berufseinstiegsschule. Können wir uns einen 2-wöchigen bezahlten Vaterschaftsurlaub leisten? Zu dieser Frage nimmt das Stimmvolk im Herbst Stellung. Antworten gibt's gleich auch bei uns von Diana Gutjahr, SVP, und Stefan Müller-Altermatt, CVP.
Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Investition.
Das ist einfach verantwortungslos und keine seriöse Politik.
Und der Blick nach Australien. Rupert Murdochs Medienimperium schließt Dutzende Lokalzeitungen. Was das bedeutet, erklärt uns unser Korrespondent. Jugendliche auf Lehrstellensuche treffen auf eine überraschend entspannte Situation. Das zeigen die aktuellen Zahlen aus den Kantonen. Denn zuvor waren die Befürchtungen groß, dass wegen des Lockdowns deutlich weniger Jugendliche eine Lehrstelle finden würden. Speziell war sie aber schon die Suche in Zeiten von Corona. Das zeigt die Reportage von Klaus Ammann aus einem Berufsvorbereitungsjahr in der Stadt Zürich.
Wie heißt dieser Wink?
Das Schulhaus im Rohr zwischen Straße und Limmat gleich beim Escher-Wiesplatz in Zürich. 5 Jugendliche sitzen in diesem Schulzimmer und arbeiten individuell. Die einen rechnen, die anderen schreiben an Bewerbungen. Hier drücken Jugendliche die Schulbank, die nach den obligatorischen 9 Jahren Schule noch keine Anschlusslösung hatten und sich hier nun ein 10. Schuljahr lang voll der Berufswahl widmen.
Ich heiße Sophie, bin 17 Jahre alt und ich habe keine Lehrstelle. Also ich habe ein bisschen Zeit verloren, aber ich bewerbe mich trotzdem für Coiffeur. Und ja, ich gebe mir Mühe.
Ich heiße Ariana, ich bin 17 Jahre alt und ich habe eine Vorlehre. Die Vorlehre ist halt so, dass ich bis Oktober noch bewertet wird und in Oktober wird mir Bescheid geben, ob ich die Lehrstelle bekomme.
Die Schule im Rohr ist eine von 9 städtischen Berufseinstiegsschulen in Zürich. Viele Schülerinnen und Schüler hier haben Lernschwächen, sind erst seit ein paar wenigen Jahren in der Schweiz noch nicht sehr stark in Deutsch. Der Lockdown habe die Schüler ganz unterschiedlich getroffen, sagt Schulleiter Philipp Uhlmann.
Alle Branchen, die wirklich stillgelegt wurden, dort gab es weder Bewerbungsgespräche, noch Schnupperlehren, noch wurden überhaupt die Bewerbungen bearbeitet. In anderen Branchen gab es durchaus auch während dem Lockdown sogar Lehrverträge, einige wenige, und es wurde Korrespondenz geführt. Also es war sehr unterschiedlich, wie die Schüler betroffen waren.
Anita Gauer ist Berufsberaterin. Einmal pro Woche kommt sie in die Klasse von Sophie und Ariana. Zu Beginn des Lockdowns war sie besorgt.
Zuerst habe ich schon gedacht, oh, das ist jetzt wahrscheinlich wirklich schwierig für diese Schüler. Und im Lockdown dann die zu erreichen und mit ihnen hier weiterzuarbeiten, da hatte ich wirklich Bedenken, ob das gut funktioniert. Aber ich war dann eigentlich positiv überrascht.
Die Lehrpersonen seien über Videokonferenzen schnell, regelmäßig und eng in Kontakt gestanden mit den Schülerinnen und Schülern. Und diese hätten sich vorwiegend sehr gut darauf eingestellt. Sophie erzählt.
Für mich persönlich war es noch ganz gut eigentlich. Ich hatte das Gefühl, dass wir mehr machen können als sonst in einem normalen Unterricht, in normalen Präsenzunterricht.
Allerdings schnuppern konnte die junge Frau, die gerne Coiffeuse werden möchte, während des Lockdowns nicht. Anders Ariana. Sie konnte gar schnuppern gehen als Fachfrau Betreuung.
In der Kita ist es noch gegangen. Ich bin, glaube ich, 2-3 Mal geschnuppert. Ich hatte auch Glück, kann man sagen, weil es ist schwierig, im Lockdown etwas zu finden.
Auch Sandra Siegenthaler, die Lehrerin von Sophie und Ariana, zieht eine grundsätzlich positive Bilanz zur Lockdown-Zeit. Während die meisten Schülerinnen und Schüler selbstständig zu Hause sehr gut vorangekommen seien, habe bei gewissen der direkte Kontakt aber gefehlt.
Es gibt ja immer wieder Schülerinnen und Schüler, die suchen, bis am Schluss oder fast zum Schluss denken sie, ich will jetzt unbedingt Dentalassistentin EFZ. Und wir das als zum Teil unrealistisch einschätzen. Und durch dieses Lockdown konnte ich weniger Einfluss nehmen, dass sie sich in alternativen Berufen jetzt wirklich und ernsthaft auch umschauen. Und das hat sie zum Teil ein bisschen zurückgeworfen.
Die meisten Jugendlichen hätten sich zu Hause so einrichten können, dass sie gut arbeiten konnten und seien teils gar konzentrierter bei der Sache gewesen als im normalen Schulalltag. Berufsberaterin Anita Gauer hat aber auch vereinzelt Jugendliche betreut.
Die mussten zu Hause, weil sie ganz viele kleine Geschwister hatten, aber zum Teil Eltern, die trotzdem arbeiten mussten, mussten sie vor allem den kleinen Geschwistern helfen bei den Hausaufgaben oder hatten Termine, mussten mit denen etwas machen. Und deshalb konnten sie dann selber nicht dabei sein bei den Videokonferenzen oder bei den Schulaufgaben und haben ihre Sachen nicht so gut abliefern können.
Das seien Einzelfälle. Unter dem Strich habe Corona nicht zu einer Krise auf dem Lehrstellenmarkt geführt. Noch nicht. Anita Gauer vom Laufbahnzentrum warnt.
Es kann sehr gut sein, dass diese Krise einfach verspätet eintreten wird. So in 2-3 Jahren, wenn jetzt viele Betriebe vielleicht Konkurs gehen oder einfach wirklich weniger Umsatz haben und sich deshalb zweimal überlegen, ob sie diese Ausbildungsplätze weiterhin anbieten sollen.
Tatsächlich haben sich zum Beispiel im Kanton Zürich aktuell deutlich mehr Jugendliche für ein 10. sogenanntes Berufseinstiegsjahr angemeldet als in den vergangenen Jahren. Möglich, dass sie in einem Jahr weniger zuversichtlich sind als zum Beispiel Sophie.
Ich bin sicher, dass ich einen Lehrstelle finde. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass ich einen Lehrstelle bekomme.
Der Beitrag von Klaus Ammann, Rendezvous 9v1. Frauen, die ein Kind geboren haben, haben Anrecht auf 14 Wochen Mutterschaftsurlaub. In dieser Zeit erhalten sie 80% ihres Lohnes. Das gilt in der Schweiz seit 2005. Seit längerem wird in der Politik darüber diskutiert, ob Männer Anspruch auf einen Vaterschaftsurlaub haben sollen. Im Herbst stimmen wir über einen 2-wöchigen Urlaub ab. Finanziert würde dieser Vaterschaftsurlaub über die Erwerbsersatzordnung, konkret mit höheren Lohnabzügen. Können wir uns das leisten, fragt Inlandredaktorin Christine Wanner.
Im Parlament sind die Meinungen zu 2 Wochen Vaterschaftsurlaub gemacht. Da ist die kleine bürgerliche Gruppe um die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr.
Das ist einfach verantwortungslos und keine seriöse Politik.
Und da ist die Parlamentsmehrheit, welche das Projekt ausgearbeitet hat, anstelle der Volksinitiative für 4 Wochen Vaterschaftsurlaub. Von Beginn weg dafür war der Solothurner CVP-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt.
Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Investition.
Wagen wir einen Blick in die Zahlen hinter dem Vorschlag. Die Behörden rechnen mit jährlichen Kosten von 230 Millionen Franken, denn die Väter erhielten an den Urlaubstagen Erwerbsersatz zu 80% ihres Lohnes. Um diesen zu finanzieren, würde allen etwas mehr vom Lohn abgezogen als aktuell. Der sogenannte EO-Beitragssatz stiege leicht. Stefan Müller-Altermatt sagt es so.
Wir reden bei einem Medianlohn etwa von 20 Franken im Jahr, die investiert werden in die Familien, in die Zukunft. Wir investieren wenig und erhalten viel zurück mit dem Vaterschaftsurlaub.
Pro Monat hieße das etwas weniger als 2 Franken, eine halbe Tasse Kaffee, wie die Pro-Seite sagt. Das können wir uns leisten, das ist doch nicht viel, Diana Gutjahr.
Das stimmt, aber auch Kleinvieh macht Mist. Und wenn wir das aufrechnen, wenn wir auch die anderen Sozialversicherungen noch in Betracht ziehen, dann wird das eine größere Summe geben.
Eine größere Summe. Das ist eine Mehrbelastung aller Erwerbstätigen und Unternehmen, denn auch diese übernehmen die Hälfte der Beiträge für die Sozialversicherungen. Wenn also Unternehmerin Gutjahr von den Sozialversicherungen spricht, dann erinnert sie daran, dass die AHV und die berufliche Vorsorge saniert werden müssen, dass das Parlament jüngst Überbrückungsrenten und Corona-Hilfen beschlossen hat. All das laste auf den Löhnen. Stimmt denn dieses Bauchgefühl, dass vom Lohn unter dem Strich tendenziell weniger bleibt?
Ja, dieses Bauchgefühl ist korrekt.
Das stellt Christoph Schaltegger fest, der an den Universitäten Luzern und St. Gallen zu Finanz-, Steuer- und Wirtschaftspolitik lehrt. Er führt aus, die Sozialwerke werden ausgebaut, ihre Ausgaben steigen.
Die Steigerungsrate ist doppelt so groß im Vergleich zum Wirtschaftswachstum. Das liegt einerseits an neuen Leistungen, beispielsweise den Überbrückungsleistungen, die jetzt dann kommen werden. Und es liegt natürlich auch an der demografischen Alterung, dem Alterungsprozess in unserer Bevölkerung, der insbesondere in der AHV einen Ausgabenanstieg zur Folge hat.
Ob wir uns den Vaterschaftsurlaub, diese halbe Tasse Kaffee pro Monat leisten können, ist für Christoph Schaldegger eine politische Frage. Angesichts der ungelösten Herausforderungen in der Finanzierung der staatlichen und beruflichen Altersvorsorge kommt er zum Schluss:
Der Ausbau, der momentan stattfindet, findet vor einem großen Handlungsbedarf statt, und das kann man natürlich schon als riskant bezeichnen.
Riskant, denn jede Zusatzleistung ist auch eine Zusatzbelastung. Die Diskussion um die Kosten des Vaterschaftsurlaubs wird also von zwei verschiedenen Ansichten geprägt. Nach der einen können wir uns den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub leisten, nach der anderen nicht. Die Nein-Seite sieht dabei nicht die Kosten als Problem, sondern die Summe von Beiträgen an die Sozialversicherungen. Die Ja-Seite hingegen betont, die Vorlage bringe familien- und wirtschaftspolitisch einen Mehrwert für wenig Geld.
Nun nach Australien. Das vom Multimilliardär Rupert Murdoch kontrollierte Medienunternehmen News Corp schließt dort Dutzende von Lokalzeitungen oder publiziert diese nur noch online. Dass der 89-jährige Murdoch damit aber seinen jahrzehntelangen Einfluss auf die Politik reduziert, ist wenig wahrscheinlich. Aus Canberra, Urs Welterlin.
Nachrufe, Berichte über lokale Fußballspiele, die GV des Frauenvereins. Die Lokalzeitung ist auch in Australien der Leim, der viele kleine Gemeinden zusammenhält. Damit ist jetzt Schluss. Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass das amerikanische Unternehmen News Corp über 130 Blätter schließt oder die Publikation ins Internet verlegt. Vor allem ältere Leute, für die ein Apple noch ein Apfel ist und nicht ein Smartphone, verlieren ihre einzige Quelle lokaler Information. Der Medienwissenschaftler Martin Hirst.
Well, I think this decision by Rupert Murdoch is just a ruthless business decision. The economics of local publishing in a country like Australia have always been very difficult. Basically because of the great distances and the small communities.
Dies sei ein rücksichtsloser Geschäftsentscheid gewesen. Wegen der großen Distanzen und der kleinen Bevölkerung in Australien sei der Druck von lokalen Zeitungen schon immer ein schwieriges Vorhaben gewesen. So gesehen kann man den Entscheid zwar verstehen, aber der Konzern habe erst vor kurzem von der Regierung 60 Millionen Franken Unterstützung erhalten.
And people are now starting to ask, where's that money gone? Given that it was supposed to keep these newspapers going.
Die Leute fragten sich nun, wo dieses Geld sei. Geld, das diese Lokalzeitungen am Leben hätten erhalten sollen. Auf eine Antwort von Rupert Murdoch warten die Steuerzahler wohl vergeblich. Der Wahlamerikaner ist Gründer und Chef eines der mächtigsten Medienkonglomerate der Welt. Murdochs Geburtsland Australien ist für das Unternehmen nur ein kleiner Fisch, obwohl die Firma omnipräsent ist. In einigen Städten ist ein Murdoch Boulevardblatt die einzige Zeitung. Auch die einzige landesweite Tageszeitung wird von News Corp verlegt. Die Firma betreibt einen Fernsehsender mit ähnlich konservativer Ausrichtung wie Murdochs Fox News in Amerika. Kein Land der westlichen Welt hat eine derart konzentrierte Medienlandschaft wie Australien. Diese Dominanz gibt Murdoch einen Einfluss in der Politik, den der frühere Premierminister Kevin Rudd in einer Rede mit dem einer kriminellen Familie verglichen hatte.
Dealing with the Murdoch Mafia is kind of like dealing with a daily evisceration.
Der Umgang mit der Murdoch Mafia sei, wie wenn man jeden Tag ausgeweidet würde. Eine unerbittliche Kampagne der Murdoch-Medien hatte den Sozialdemokraten 2010 und 2012 gleich zweimal das höchste Amt gekostet. Doch auch seine Nachfolgerin Julia Gillard hatte kein langes politisches Leben. Die erste Frau an der Spitze der australischen Regierung unterlag einer von Frauenhass geprägten Polemik. Selbst der konservative Premierminister Malcolm Turnbull ging im Dauerfeuer der Medien unter, weil er zu progressiv sei, weil er gegen den Klimawandel vorgehen wollte. Der Schutz der mächtigen Kohleindustrie hat Vorrang, so die Murdoch-Linie, bis heute. Kritiker sehen die Murdoch-Medien nicht als journalistische Produkte, sondern als Propaganda. In der Tat sind Ausgewogenheit und Faktentreue Fremdwörter. Kommentare verfolgen eine strikt neoliberale Linie. Für Millionen von Menschen ist dieses mediale Konvolut aber die einzige Quelle von Information. «Wir wollen Tony», titelten die Murdoch-Blätter 2013, und prompt wurde der ultrakonservative Klimawandelleugner Tony Abbott zum Premierminister gewählt. Seine erste Handlung war, Klimaschutzmaßnahmen wieder abzuschaffen. News Corp sei eine Gefahr für die australische Demokratie, sagt Ex-Premier Kevin Rudd. Er fordert eine Untersuchungskommission.
You don't own Australia. Murdoch doesn't have Australia as his own personal belonging. This country belongs to the working men and women who built Australia.
Australien ist nicht Murdochs persönlicher Besitz. Das Land gehöre den Männern und Frauen, die es aufgebaut hatten.
Eins vor eins und gleich im ersten und vierten. Der Bundesrat reagiert per Notrecht. Das Parlament zieht sich auf die Tribüne zurück. Die Bevölkerung erwartet eine starke Hand. Die Corona-Pandemie ist ein Stresstest für die Demokratie. Ob sie deshalb langfristig Schaden nimmt, fragt Altbundesrat Caspar Villiger in seinem neuen Buch. Wir reden mit ihm darüber im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Ursula Vogler.
In der Schweiz sind die Umsätze im Onlinehandel während der Corona-Krise gewachsen um bis zu 30%. Fachleute hatten erwartet, dass dieser Umsatz erst in 3 Jahren erreicht wird. Das zeigte eine Untersuchung der Fachhochschule Nordwestschweiz. Im Kanton Solothurn müssen 300 Personen 10 Tage in Quarantäne. Sie hatten in Bars und Clubs Kontakt mit angesteckten Personen. Im Kanton Zürich sind mittlerweile mehr als 600 Personen in Quarantäne. Österreich hat die höchste Reisewarnung für mehrere südosteuropäische Staaten ausgesprochen, wegen steigender Zahlen von Ansteckungen mit dem Coronavirus. Spanien und Portugal erklärten derweil ihre gemeinsamen Grenzen für wieder eröffnet nach 3-monatiger Schließung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.